Als er um 9 Uhr wieder abfuhr, stellte Napier fest, dass sich die Bemühungen der Aufständischen intensiviert hatten. Er konnte sehen, wie einfache Leute von uniformierten Nationalgardisten angewiesen oder gezwungen wurden, Holz und Wagen zu schleppen und Pflastersteine aufzuhäufen. Um 11 Uhr morgens löste ein Schuss irgendwo aus den Reihen der Nationalgarde ein Feuergefecht aus und die Regierung ging in die Offensive. Als die Kämpfe begannen, gingen die Truppen des Königs mit kühler Präzision zu Werke. Die Barrikade wurde zunächst durch 2 Kanonenschüsse geräumt, dann nahmen die Schweizer sie im Sturm. Nachdem sie das Hindernis überwunden hatten, rückten sie in 2 Reihen die Straße entlang vor und feuerten auf Anweisung ihrer Offiziere, die in der Mitte gingen, jeweils auf die gegenüberliegenden Fenster. Bevor die nächste Barrikade gestürmt wurde, wurden die dazwischenliegenden Häuser von Kämpfern gesäubert. Und dann verliefen die Feuerstöße der Artillerie, der Angriff und die Erstürmung der Häuser wie zuvor. Die Verluste auf Seiten der Aufständischen sind nicht zu beziffern. Zweifellos fielen eine Reihe von unschuldigen Personen und sogar einige Frauen und Kinder den Soldaten bei ihrem ersten Eindringen in das Innere der Häuser zum Opfer. Napier schätzte, dass 600 Angehörige der königlichen Streitkräfte verwundet und etwa 200 getötet worden waren. Schaut man sich das Archivmaterial an, so dürfte die tatsächliche Zahl eher bei 6 Toten und etwa 20 Verwundeten gelegen haben. Napiers Übertreibung spiegelte zweifellos seine Sympathie für die Truppen des Königs wider. Wie die meisten seiner britischen Diplomatenkollegen in ganz Europa stand Napier Aufständen sehr skeptisch gegenüber und war radikalen Volkstribunen zutiefst feindlich gesinnt. Bei den Vergeltungsaktionen kamen offenbar rund 100 Bürger ums Leben und etwa 600 wurden verwundet. Bei vielen der Getöteten und Verwundeten wurde festgestellt, dass sie keine Waffen trugen. Giuseppe Massari, der ins Parlament gewählt worden, bei den Unruhen aber nicht zugegen war, erinnerte sich an die Gräueltaten der Soldateska. Sie vergewaltigten und plünderten. Sie schnitten Knaben und alten Männern die Kehle durch. Sie schlachteten Frauen ab. In einer Szene, die an die Kämpfe in der Nacht des 18. März in Berlin erinnert, beschrieb Massari das Schicksal eines Jungen namens Santillo, der, als er die Soldaten in Richtung seines Zimmers kommen sah, ins Bett sprang und eine Krankheit vortäuschte, in der Hoffnung, so die Wut der Soldaten zu besänftigen. Er wurde einfach in seinem Bett hingemetzelt. Am Abend war die Via Toledo, die Geburtsstätte der Januarrevolution, von Leichen übersät. Von diesem Moment an entwickelte sich eine lange Reihe konterrevolutionärer Maßnahmen. Der König bildete sofort ein neues Ministerium, das fast identisch mit dem vom 29. Januar war. Das war ein Zeichen dafür, dass er hoffte, die Revolution noch im Moment ihres Beginns zu stoppen, was weder die Radikalen noch die Liberalen für möglich hielten. Für Neapel wurde der Belagerungszustand ausgerufen. Eine Kommission wurde eingesetzt, um die Ursachen der Ereignisse vom 15. Mai zu untersuchen. Die Nationalgarde und das Parlament wurden aufgelöst, das Expeditionskorps in die Lombardei sowie das nach Venedig entsandte Flottengeschwader wurden wieder zurückgerufen. Rasch machte sich die Regierung daran, ihre Lesart der Ereignisse des 15. Mai zu verbreiten. In offiziellen Verlautbarungen wurde dieser Tag als Sieg über Kommunisten dargestellt, die Anarchie säen wollten.